Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Seit mehr als 200 Jahren werden die Kirchen in Deutschland für die Folgen der Säkularisierung aus der napoleonischen Zeit entschädigt. Das sind die Staatsleistungen. Diese werden von allen Bürgerinnen und Bürgern gezahlt, unabhängig davon, ob sie Kirchenmitglied sind oder nicht. Mehr als eine 500 Millionen Euro bekommen evangelische und katholische Kirche auf diese Weise pro Jahr aus Steuermitteln. Schon in der Weimarer Reichsverfassung stand, ein Gesetz solle das Ende dieser Staatsleistungen regeln. Im Grundgesetz steht das auch. Zu dieser Ablösung kam es aber bis heute nicht. Die Oppositionsparteien im Bundestag haben sich darüber Gedanken gemacht und sie haben zwei Gesetzentwürfe vorgelegt, die dem Verfassungsgebot gerecht werden sollen. Es gibt einen von Grünen, FDP und Linkspartei und einen Entwurf aus der Feder der AfD. Auch der Innenausschuss des Bundestages hat sich gerade mit Staatsleistungen befasst. Gestern habe ich Johann Albrecht Haupt von der Humanistischen Union interviewt. Er ist Jurist, er war Beamter des niedersächsischen Kultusministeriums und es ist nicht übertrieben zu sagen, die Kritik an den Staatsleistungen ist sein publizistisches Lebensthema. Warum ihm das so wichtig ist, das war meine erste Frage an ihn.
Naja, ich war für die Finanzen in einem Ministerium in Niedersachsen zuständig und da hat man immer schon einen Blick darauf, wofür öffentliche Gelder eigentlich verwendet werden. Und das Zweite ist natürlich, die Verfassung sieht ja eigentlich vor eine Trennung von Staat und Kirche und dass da ein gewisser Widerspruch zwischen der dauerhaften Finanzierung der Kirchen und diesem Verfassungsauftrag besteht, das liegt ja auf der Hand.
Und da haben Sie gedacht, mehr als 500 Millionen Euro pro Jahr aus staatlichen Mitteln, aus Steuergeldern an die Kirchen, das ist einfach zu viel.
Das ist ja das Erstaunliche, dass offenbar für selbstverständlich angenommen wird, dass gezahlt wird, obwohl das ja aus allgemeinen Steuermitteln kommt und nicht etwa aus den Mitteln, die die Kirchenmitglieder aufbringen.
Aber es sind ja Rechtsansprüche, die die Kirchen seit vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten haben. Sie sind Jurist.
Das würde ich gerne mal nachgewiesen haben. Das wird zwar immer behauptet, aber bisher habe ich noch nicht einen einzigen Nachweis dafür gefunden, dass das so ist. Es handelt sich ja um Rechtsansprüche, die im Jahr 1919 bestanden haben. Seitdem immer noch angeblich bestehen. Berufen sich aber die Kirchen und die herrschende Meinung darauf, dass es in Staatsverträgen so geregelt ist und dass die Staatsverträge die Rechtsansprüche darstellen. Das kann nicht sein, denn die Staatsverträge sind alle aus der Zeit nach 1919.
Zum Beispiel nach der deutschen Einheit sind diese Rechtsansprüche auch wieder formuliert worden. Da sind ja die Staatsleistungen für die damals neuen Bundesländer auch vereinbart worden.
Ja, aber abgelöst werden sollen nicht die Staatsleistungen, die in den Staatskirchenverträgen stehen, sondern die Staatsleistungen, die im Jahre 1919 Bestand gehabt haben sollen, sage ich mal vorsichtshalber.
Schauen wir uns jetzt mal die Gesetzentwürfe an. Es gibt zwei. Es gibt einen von FDP, Grünen und Linkspartei. Die schlagen vor, die Staatsleistungen abzulösen innerhalb einer bestimmten Frist und da noch das 18,6-fache der aktuellen Jahressumme zu zahlen. Die AfD schlägt vor, die Zahlungen von 2027 an ganz einzustellen. Und die Humanistische Union schreibt in ihrer Presseerklärung, die Weiterzahlungen der Staatsleistung müssten sofort beendet werden. Sehe ich das richtig? Das heißt, Sie sind am nächsten am Entwurf der AfD dran?
Sagen wir umgekehrt. Unsere Vorstellungen sind ja sehr viel älter, als überhaupt die AfD ist. Wir haben schon seit 20 Jahren gesagt, die Staatsleistungen sind ausreichend bezahlt und da ist nichts mehr zu bezahlen. Aber es ist richtig, in der Sache kommt die AfD uns am nächsten. Da kann ich leider nichts dran ändern.
Nur ist das klassische Argument, das aus beiden Kirchen kommt, wenn man eine Wohnung gemietet hat, dann gehört die einem nicht, auch wenn man 100 Jahre lang Miete gezahlt hat.
Das ist richtig, das würde ich auch nie behaupten. Aber es steht für diese Wohnung auch nirgends geschrieben, seit 100 Jahren, dass diese Miete beendet werden soll. Steht aber in unserer Verfassung drin. Und insofern ist es ein schlechtes Argument, das mit der Miete.
Es stand schon in der Weimarer Reichsverfassung drin, dass die Staatsleistungen abgelöst werden sollen. Es stand dann auch im Grundgesetz drin. Es ist aber nicht passiert. Warum nicht?
Ja, das ist eine Frage, die ich mir auch immer wieder gestellt habe. Ich habe da mehrere Erklärungen für. Das galt für die Weimarer Verfassung vielleicht nicht so sehr wie heute. Heute ist es so, dass die Politiker in zweierlei Hinsicht Angst haben. Sie haben Angst vor den Kirchen und den Kirchenmitgliedern als Wähler. Und sie haben Angst davor, dass sie Geld in größerem Umfang bezahlen müssen als Ablösungsentschädigung. Und diese beiden Ängste zusammen haben möglicherweise dazu geführt, dass die Politiker gesagt haben, das lassen wir lieber die Finger davon.
Das war ja auch ein Punkt, der bei der Expertinnen- und Expertenanhörung vor dem Innenausschuss in der vergangenen Woche so formuliert wurde, dass eine Ablösesumme von mehr als 10 Milliarden, das wäre ja das 18,6-fache der aktuellen Leistungen, dass das politisch schwer vermittelbar ist, auch angesichts der aktuellen Corona-Lage und der Lage der öffentlichen Haushalte. Was ist aus Ihrer Sicht angemessen?
Angemessen ist null, sage ich nochmal ganz deutlich. Die Gegenargument kann ich nicht verstehen, denn wir würden ja nicht in dieser Situation stehen, dass 10,6 Milliarden als einmalige Ablösungsentschädigung gezahlt werden sollen nach diesem Gesetzentwurf, wenn der Verfassungsauftrag schon vor 100, vor 50 oder vor 20 Jahren erfüllt worden wäre. Warum ist das eigentlich nicht geschehen? Die Politiker haben sich in diese Situation reingeritten und die Steuerzahler sollen dafür jetzt büßen. Das kann ich nicht verstehen.
Gut, aber es ist nun mal so und jetzt liegen ja diese Gesetzentwürfe vor, die versuchen, diesen Verfassungsauftrag auf verschiedene Weise gerecht zu werden. Ist es nicht besser, das jährlich zu zahlen auf unbestimmte Zeit, als in einem kurzen Zeitraum angesichts der aktuellen Finanzlage diese hohe Summe von über 10 Milliarden zahlen zu müssen? Politisch jetzt, was die Durchsetzbarkeit
angeht. Das ist richtig. Deshalb bin ich auch dafür, dass überhaupt nichts gezahlt wird.
Aber das werden Sie ja nicht durchsetzen, denn niemand von den Expertinnen und Experten, die da angehört wurden, sagten, ein Stopp, ein sofortiges Auslaufen dieser Zahlungen sei verfassungskonform.
Sie sagen das Wort Experte ohne ironischen Hinterton. Also ich kann mir da immer einen ironischen Hinterton nicht verkneifen, weil ich sehe, dass alle diese Experten in der einen oder anderen Weise mit der Kirche verbandelt sind. Das ist nicht selbstverständlich, dass nur Experten gehört werden, und so war das im Innenausschuss der Fall, die der Kirche mehr oder weniger nahestehen.
Woran messen Denn Sie, ob jemand den Kirchen nahesteht?
Ich will jetzt nicht an Personen argumentieren, aber ich weiß, dass alle Staatskirchenrechtler Deutschlands Mitglied der Kirche sind, einer der Kirchen sind. Die meisten sind in einer Form auch im Dienste der Kirche, als Richter in einem Kirchengericht, als Leiter von kirchenrechtlichen Instituten, als Gutachter in kirchenrechtlichen Verfahren, wo sie beauftragt werden von der Kirche. Dies alles lässt eine gewisse Nähe der Experten vermuten.
Das unterstellt ja, dass alle Mitglieder der Kirche der Ansicht sind, Kirche und Staat müssten auf die Weise, wie es im Moment noch ist, kooperieren. Es gibt doch auch Mitglieder der Kirchen, die die Auffassung vertreten, Kirche und Staat müssten viel strikter getrennt werden.
Ja, die gibt es. Und deshalb wäre es gut gewesen, wenn die Fraktionen des Bundestages, die darüber sicher den Kopf jetzt zerbrechen, auch aus diesen Kreisen von Menschen, und das ist ja inzwischen die Hälfte der Bevölkerung, nicht mehr so, wie das ist, 96% der deutschen Kirchenangehörige sind wie vor 60, 70 Jahren, sondern es ist gut die Hälfte der Deutschen. Und aus diesen Kreisen ist nicht ein einziger der Experten, der Sachverständigen vom Innenausschuss angehört.
Haben Sie keine Hinweise darauf, dass Ihre Argumente, auch Ihre publizistische Aktivität in der aktuellen Debatte zum Beispiel vom Innenausschuss des Bundestages gehört wird?
Dafür fehlen mir jegliche Hinweise. Die behaupten das zwar, ich habe auch einige Briefe gekriegt von Abgeordneten, die da in dem Bereich tätig sind, die behaupten, sie hätten das ja. Sie hätten zum Beispiel die Bedenken gegen die 18,6-fache, von dem Sie gesprochen haben, aufgenommen. Da weiß ich aber nichts von. Im Übrigen sind meine Bedenken ja weniger gegen das 18,6-fache, sondern ich sage, die Staatsleistungen sind insgesamt einzustellen, und zwar sofort.
Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Sie wissen aber, dass Sie sich mit Ihrem Vorschlag nicht durchsetzen werden. Wenn es jetzt nicht klappt, aus verschiedenen Gründen, das sofort einzustellen, was ist für Sie die praktikabelste, die beste Lösung?
Die zweitbeste? Ja, die beste Lösung wäre, wenn sich die Leute, die sich mit dieser Frage befassen, sich mal ernsthaft mit den Argumenten auseinandersetzen würden. Ich habe ja in ein Gutachten geschrieben und auch dem Innenausschuss zur Verfügung gestellt. Das ist auch dankenswerterweise auf der Internetseite des Bundestages nachzulesen. Da ist argumentiert worden. Ich vermisse aber so etwas wie eine vernünftige, aufgeklärte Argumentation, die auch die Kirchengegner ernst nimmt. Und ich habe die Hoffnung aber nicht aufgegeben, dass die Vernunft in Deutschland so weit geht, dass man eine vernünftige Diskussion noch führen kann. Deshalb meine ich jetzt, diesen Gesetzentwurf ablehnen und im nächsten Jahr nochmal einen neuen Anfang zu nehmen. Nach der Bundestagswahl noch einen neuen Anfang zu nehmen.
Warum profitiert die Humanistische Union nicht von Kirchenaustritten?
Die Organisation von Bürgern dieses Landes, die keiner spezifischen Interessenorganisation zuzuordnen sind, ist außerordentlich schwierig. Wir haben ja nicht Interesse, gegen die Kirchen zu sein. Ganz im Gegenteil. Ich habe nur ein Interesse, dass die Verfassung in Deutschland ernst genommen wird.
Eine Schlüsselformulierung im Ausschussdokument in der Zusammenfassung ist, es solle eine schiedlich-friedliche Lösung geben. Das gilt auch ganz grundsätzlich für das Verhältnis zwischen Kirchen und Staat in Deutschland. Es ist ein kooperatives Verhältnis. Setzen Sie mehr auf Konfrontation statt auf Kooperation?
Im Gegenteil. Schiedlich-friedlich ist eine Formel, in der ich mich auch versammeln kann. Ich meine bloß, man sollte zur Kenntnis nehmen, dass die Schiedlich-Friedlichkeit sich nicht nur auf das Verhältnis von Staat und Kirchenangehörigen und Kirchenmitgliedern und Kirchen bezieht, sondern auch auf das Verhältnis des Staates zu all seinen Bürgern. Dieses Ungleichgewicht ist ja nicht nur in Sachen Finanzen, sondern in vielen anderen Bereichen auch zu beobachten, wo die Kirchen Privilegien besitzen, die schwer zu vertreten sind.
Wir sind im Bundestagswahlkampf. Wie stark mobilisiert das Thema Trennung von Kirche und Staat?
Die Interessen sind auf anderen Gebieten, die politischen Interessen, viel stärker. Auch in der säkularen sind nur wenige bereit, dieses Thema aufgeregt zu diskutieren und daraus ihre Wahlentscheidung abzuleiten. Das ist kein Thema, mit dem man Wahlen gewinnt oder verliert. Und das ist auch vielleicht gut so, denn ich will ja keinen persönlichen Streit in diese Frage hineintreten, sondern ich will, dass da eine Lösung erzielt wird. Und dass die Lösungen in anderen Bereichen vordringlicher sind derzeit. Corona, Umwelt, Europa, was weiß ich alles, das sehe ich auch. Ich will das ja nicht überbetonen, dieses Thema. Aber es ist ein kleines Thema, aber nicht wahlentscheidend.
Unser Nachbarland Frankreich hat seit 1905 die strikte Trennung von Kirche und Staat. Laïcité ist da ein sehr wichtiges, sehr hochgehaltenes Prinzip. Religionspolitisch geht es dort immer noch hoch her, wie man aktuell am Gesetz sieht, gegen den islamistischen Separatismus. Was ist in Frankreich Ihrer Ansicht nach besser im Verhältnis zwischen Kirchen und Staat?
Nichts. Ich bin auch kein Freund der französischen Verhältnisse, weil ich auch sehe, dass die Laizität zwar theoretisch hochgehalten wird, in der Praxis aber vielfältig unterlaufen wird. Dass man strikt in der Öffentlichkeit Religion vertreibt, sage ich mal. Das will ich nicht. Das will ich überhaupt nicht, will ich auch in Deutschland nicht. Mir kommt es nur darauf an, dass man die Trennung von Staat und Kirche ernst nimmt, ohne das, was in Zusammenarbeit in Deutschland zwischen Staat und Kirche möglich ist, vernichtet wird. Das will ich nicht, das soll sein.
Ich möchte noch mal zum Thema Wahlkampf und zur mobilisierenden Kraft zurückkehren. Annalena Baerbock ist evangelisch-lutherisch. Olaf Scholz war Mitglied der evangelischen Kirche, ist aus der Kirche ausgetreten. Armin Laschet ist katholisch, er war sogar Chefredakteur einer Kirchenzeitung. Was sagt Ihnen das?
Die Religionsfreiheit, dass jedem Politiker freisteht, das zu machen, das begrüße ich außerordentlich. Das ist ja gut so. Was mich ein bisschen wurmt, ist, dass in der politischen Klasse die Kirchenanhänger vielleicht auch aus opportunistischen Gründen die Überhand haben.
Aber jetzt könnten Sie ja sagen, wir rufen dazu auf, den zu wählen, der kein Mitglied einer Kirche mehr ist.
Nein, das ist für mich keine Entscheidung, keine Wahlentscheidung, sondern das wäre Diskriminierung von religiösen Anschauungen. Das würde ich für ganz verkehrt halten.
Wie ist Ihre Prognose? Wird es noch in dieser Legislaturperiode ein Gesetz zur Ablösung der Staatsleistungen geben, also ein Bundesgesetz, das dann von den Ländern umgesetzt werden müsste?
Das ist eine interessante Frage. Bis vor kurzem ist ja allgemein gesagt worden, in dieser Legislaturperiode wird das nicht gemacht und schon gar nicht aufgrund eines Gesetzentwurfs, der von der Opposition kommt. Die Regierungsparteien haben sich ja bisher sehr vornehm zurückgehalten. Sie haben ein gewisses Wohlwollen auch in der CDU erkennen lassen. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass die Regierungsfraktionen sagen, wir ergreifen die Gelegenheit beim Schopf und räumen dieses Thema, was ja allen Beteiligten irgendwie unangenehm ist, räumen das Thema jetzt schnell vor der Wahl ab, dann haben wir das erledigt. Das könnte ich mir vorstellen und das würde den Kirchen, glaube ich, auch gar nicht so unlieb sein, obwohl die ein bisschen mehr Geld natürlich haben würden, als was im Gesetzentwurf jetzt steht. Aber das ist denkbar.
Angst der Politik vor den Kirchen sieht Johann Albrecht Haupt von der Humanistischen Union. Unser Gespräch über die Staatsleistungen können Sie nachlesen auf unserer Homepage deutschlandfunk.de unter der Sendung Tag für Tag und in der Audiothek auch nachhören.